Gleich geht's los mit der neuen Folge Fritz und Stroh, die Fußballshow. Heute folgende Top-Themen für euch. Erfolgreicher Test vor der WM. Aber sind die Finnen wirklich ein Gradmesser?
Undav und Karl überzeugen. Müssen die beiden auch in die WM-Startelf?
Kampf um Europas Krone. PSG verteidigt den Champions-League-Titel.
Und Zeit für den Fanclub. Wir beantworten eure Fragen.
Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, wenn ihr unsere Show unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr den Podcast in euren Podcast-Apps abonniert, die Glocke einschaltet und eine 5-Sterne-Bewertung gebt.
Damit verpasst ihr demnächst nichts mehr und helft uns weiter zu wachsen. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Fritz und Stroh, die Fußballshow.
Fritz und Stroh. Hallo und herzlich willkommen bei Fritz und Stroh, die Fußballshow. Wir befinden uns hier fußballerisch gerade zwischen den Jahren. Ne? Wir befinden uns absolut zwischen Vereinssaison und Nationalmannschaftssaison. Also man weiß aktuell nicht, wie spät es gerade ist, welcher Tag ist und wann man eigentlich das nächste Mal wieder arbeiten muss. Mein Name ist Max Fritsching. Mir zugeschaltet ist Michael Strohmeier, der sich trikottechnisch immer noch nicht von der Vereinssaison trennen kann.
Warum auch? Also sagt derjenige mit einem Trikot aus den 90ern, weiß ich, ob ich mich hier anfahren lassen muss.
Ja, weil das ein Deutschland-Trikot ist, was ich hier anhabe.
Ja, und? Ja, ich trage hier eine wunderschöne Botschaft.
Ja.
So, das ist nämlich auch das ist immer aktuell. So, das ist das schöne Sondertrikot von S04 von der Deutschen Krebshilfe, was sogar, meine ich, von vorletzter Saison ist. Also fahr mich hier nicht zwischen den Jahren an. Es ist stressig genug. Wir müssen noch Geschenke einpacken. Wir müssen noch den Baum schmücken. Wir müssen noch uns um Essen und Trinken kümmern.
Ja, ja, und wo sind wir Silvester eingeladen, Micha?
Ja, weiß ich doch jetzt noch. Und das fragst du. Aber Hauptsache erstmal aufs Trikot gehen. Nee, aber also es ist ja tatsächlich ein bisschen so, ne? Jetzt ist das, die WM ist vor der Tür. Und da muss man natürlich schauen, wo wird das Ganze überhaupt geguckt? Wer bringt die Snacks mit? Was ist mit dem Baum? Okay, es wird kein Baum geschmückt, aber ne, es wird dann natürlich das Wohnzimmer oder der Schrebergarten oder was auch immer wird geschmückt. Das ist Stress.
Ja. Absolut, absolut richtig. Wichtigster Snack beim Fußballgucken während der WM für dich?
Boah, also ich würde mal sagen, Snackbox oder so. Also
Snackbox. Du willst von allem etwas dabei haben.
Ja, du kannst halt nichts, du kannst nicht hingehen und sagen, so, pass auf, ich packe jetzt hier Flips hin und jemand kommt hin und sagt, boah, ich hasse Flips.
Ja gut, das stimmt. Ne? Entweder du holst viele große Tüten oder du hast eine Snackbox am Start. Aber Snackbox ist natürlich immer unkreativ, weil es ist immer das Gleiche drin. Du kriegst keine Überraschung.
Ja, deine Überraschung?
Ich bin ein Mann, der wird zum Fußballgucken eingeladen und ich bringe seltene Chipsorten mit. So einer bin
ich. Ach so,
ich gehe vorher mal in den Discounter und guck mir an, was gibt's für Neuheiten, was gibt's für Angebote und dann bringe ich die Dinger mit, die Leute sonst nicht zu Hause haben. Ich komme natürlich hier nicht mit Chips frisch ungarisch oder so um die Ecke. Ich komme hier mit der Chakalaka-Sonderedition von Schieß-mich-tot-Chips und die Leute können mal probieren, weißt du?
Ja, gut.
Ich bin der Innovations-Chips-Mann.
Ja, warte mal. Also, ich bin hier reingegangen in der Prämisse, dass ich dachte, du meinst damit, wenn ich Gastgeber bin, was ist mein Go-To des Anbietens, was ist mein Must-Have? So, und wenn ich Leute einlade, dann weiß ich es nicht. Wenn ich selber eingeladen bin und ich bringe was mit, dann sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich würde mir aber wahrscheinlich, ich würde wahrscheinlich Pringles nehmen.
Die Pringles?
Ich bin absoluter Pringles-Ultra.
Ja. Ja gut, wird dann natürlich nur irgendwann fies, ne, wenn dann mehrere Leute dann mit dem kompletten Unterarm in dem Pringles-Fass drinstecken und sich da die letzten noch rausholen. Ne?
Ja, die kann man vielleicht vorher einfach irgendwo verteilen.
Ja, das ist doch gottlos. Also nee, also das ist ja, so hat Gott nicht gewollt, dass wir Pringles essen, Micha. So nicht.
Gott hat mich für Pringles geschaffen, denn meine Hand passt komplett ohne Widerstand genau in so eine Pringles-Packung rein.
Das muss dann schon die komplette Experience sein, mit reingreifen, sich den ganzen Unterarm vollsauen.
Schön mit Zeige und Mittelfinger. mit ganz jämmerlich versuchen, den so zu erhaschen wie in einem Film.
Klassische Pinzettengriff unten rein, noch die letzten zwei da rausfischen und das Arschloch sein, was die Packung dann leer gemacht hat und zum Kiosk gehen muss und neuen holen.
Das ist 1:1 dieser Test, den die mit den Affen gemacht haben, wo die einen Stein greifen, den sie nur bekommen, also wo sie die Hand nur rausbekommen, wenn sie den Stein loslassen und Die Pringles werden nicht losgelassen.
Tja, die Fußball-WM und das Tierreich, da überschneidet es sich. Ja. Wahrscheinlich nicht nur in dieser Hinsicht. Ja. Da gibt es wahrscheinlich noch viele andere Sachen. Bevor wir jetzt hier einsteigen in die große Zwischen-den-Jahren-Folge zwischen Vereinsfußball und Nationalelf-Fußball, noch kurze Ankündigung, wie es weitergeht, damit ihr schon mal wisst, wann und wo ihr einschalten könnt. Also, nach dieser Folge schalten wir dann gänzlich in den WM-Modus hier, was unseren Content angeht. Das bedeutet, am kommenden Donnerstag sind wir wieder abends auf Twitch live und wir wollen mit euch einen WM-Stimmungsstream machen. Wir wollen euch ein bisschen in WM-Stimmung bringen. Wir wollen auch mal so ein bisschen checken, wie ist denn die WM-Stimmung überhaupt schon im Land? Und wir wollen mal alle Fan-Themen der WM da reinbringen. Da haben wir einiges vorbereitet.
Ja, und euch natürlich auch ein paar Dinge mitgeben, wie ihr selber Stimmung für euch erzeugen könnt und was euch vielleicht sogar noch fehlt.
Ja, viele Leute sind ja noch ein bisschen kritisch mit der WM, ne? Sei es jetzt das Gastgeberland oder dass so viele Teams dabei sind. Es gibt viele Kritikpunkte an der WM, aber wir wollen mal so ein bisschen Bock machen auf die WM. Ein bisschen was Positives reinbringen. Ja. Nicht wieder in so ein Katar-Depressions-Stimmungslage kommen, wie wir es vor 4 Jahren hatten, sondern positiver.
Ja, also Stimmung versauen und oder das Turnier madig machen, das überlassen wir den Profis von der FIFA. Also dafür braucht ihr uns nicht.
Die werden sich schon selbst entwaffnen.
Da wird sie entwaffnen nicht, aber es wird schon eine Shitshow, aber warum nicht mit guter Laune in eine Shitshow rein?
Absolut. Ja. Es ist doch so, mit Lachen ist doch alles.
Der berühmte deutsche Komiker Karl Valentin hat gesagt, wenn es regnet, dann lache ich, denn wenn ich nicht lache, regnet es trotzdem.
Ja. So sieht's nämlich aus. Ja, das gibt's am Donnerstag und am kommenden Sonntag gibt es die große WM-Vorschau. Dann sind wir nur noch 4 bis 5 Tage vor Beginn der WM und wir werden dann mal komplett alle Gruppen durchgehen und gucken, wie es so sportlich aussieht. Was gibt's für Besonderheiten? Wer ist gut? Wer ist schlecht? Wer könnte die große Überraschung sein? Positiv wie negativ?
XX. Und L, wie es das Gastgeberland nicht besser hätte machen können.
Ja, absolut. Die präferierte Konfektionsgröße des durchschnittlichen Amerikaners.
Es gibt nicht genug X für dieses L.
Absolut. Ja, wir wollen heute mal anfangen mit Thema Nationalmannschaft. Denn die deutsche Nationalmannschaft ist jetzt endlich in der Vorbereitung auf die WM angekommen, die jetzt aktuell gerade noch in Deutschland stattfindet. Aber es geht ja, meine ich, morgen rüber über einen großen Teich in die USA. Und das vorletzte WM-Testspiel hat man ja noch hier auf deutschem Boden gestern Abend in Mainz gehabt. Und das war das Testspiel gegen Finnland.
Ja, also ein einerseits ein Gradmesser, in welchem Zustand befindet sich die Mannschaft gerade. Ein Gradmesser, in welchem Zustand befinden sich die Fans. Ein erstes Anzeichen dafür, was macht Julian Nagelsmann? Wie will er spielen lassen? Wem gibt er eine Chance? Wer muss sich noch beweisen? Also es war mit Spannung erwartet. Und die Aufstellung hatte zumindest ein, zwei, ich sag mal, Leitüberraschungen.
Ja, das stimmt. Bevor wir auf die Aufstellung kommen, möchte ich sofort deine Frage beantworten, in welcher Verfassung sind die Fans? Also in Mainz sind sie gerade noch in Trauerstimmung oder ich weiß nicht, also das war ja eine Stimmung wie am Totenbett da in der Mewa Arena in Mainz. Also ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, wann die Stimmung jemals so leise und schlecht war bei einem, also bei Länderspielen durchaus häufiger mal, aber das war selbst für ein Länderspiel schon erschreckend wenig.
Ja, ich weiß nicht, ob da nicht einfach sehr viele Leute nur ein bisschen zum Kicken gucken waren.
Also oder Hatewatch. Die waren alle für Hatewatch da.
Hatewatch. Aber also eine Sache, die wir insgesamt schon ein paar Mal besprochen und in Frage gestellt haben, und ich werde nicht müde, es erneut zu tun. Das Thema Laola ist durch, bitte. Nee. Das ist seit 30 Jahren durch und es wird durcher und durcher. Es ist wie ein Steak.
Ja.
Irgendwann, wenn es zu lange auf dem Grill liegt oder in der Pfanne, dann ist es ungenießbar. Und eine Laola in der 37. Minute beim Stand von 1-0 durchs Stadion zu jagen, ist das Ich weiß gar nicht, wie das ist. Das ist übergriffig.
Das ist respektlos, ja. Übrigens, kleiner Fun-Fact, du möchtest das Thema Laola beenden. Das ist ein guter Zeitpunkt. Weißt du, wo die Laola entstanden ist?
In den USA.
Ja, auch, aber vor allem bei der WM 86 in Mexiko. Da wurde damals die Laola so richtig eingeführt auf der ganz großen Bühne des Fußballs. Und danach, ja, hat sie wie eine Welle sie durch die Fußballwelt Jahre, Jahrzehnte lang geschwappt und mittlerweile eigentlich nur noch peinliches Nebenprogramm eines Fußballspiels, was gerade nicht so viel hergibt. Mhm. Und wenn sie schon in Mexiko so richtig ihr Durchbruch hatte, dann bringen wir sie doch jetzt wieder nach Mexiko und beerdigen sie da, damit sie nie wieder rauskommt.
Full Circle, 40 Jahre, genau. Also einfach nach 40 Jahren sagen,
komm, ist gut.
Geh in Rente. So, 40
aber,
Jahre
aber was, gearbeitet. Ist, was könnte die Alternative zu
Laola sein? Es braucht keine Alternative.
Ja.
Wechselgesänge.
Oh, da ist aber schwierig, die Leute drauf einzustellen. Ne?
Ja, aber sie ab und zu mal hinstellen zu lassen.
Was wäre mit einer Licht-Laola? Also, dass die Leute abwechselnd ihre Taschenlampe am Handy anmachen, dass man so eine Licht-Laola bei einem Abendspiel
also da,
hat?
Da fallen ja reihenweise die Klappeln auf den Boden. Da, die Abteilung
die Arthrose
wird da ein Thema.
Ja, okay, gut, zu schwierig. Da ist die Laola natürlich simpler
gut.
in ihrer Art und Weise.
Also wenn man richtig auf die Kacke hauen möchte, auch so als Fangruppierung, das haben ja die ganz großen Stars, sei es Coldplay oder Taylor Swift vorgemacht, kriegt halt jeder so ein Armbändchen.
Ja.
Und das leuchtet dann einfach in der vorgegebenen Choreografie.
Ja. Vielleicht lassen wir den ganzen Scheiß auch einfach weg.
Vielleicht und einfach mal wieder normale Fangesänge jubeln, Buh rufen, Pfui von mir aus.
Pfui, wäre heftig.
Boah, also ich finde erwachsene Menschen, die Buh unironisch rufen, peinlich. Hochnot peinlich, um es mal so zu sagen.
Hab ich auch lange nicht mehr irgendwo gesehen.
Hör ich ständig. Jedes Mal, wenn ich, jedes Mal, wenn ich im Stadion bin, ob auswärts oder zu Hause, irgendeiner so ruft immer Buh. Okay. Ich so, Buh.
Ich höre, also wenn ich im Stadion bin, irgendwas Schlechtes passiert, höre ich eigentlich meistens menschenverachtende Beleidigungen um mich herum. Aber gut, das scheint dann ja unterschiedlich
zu sein. Ja, dann lieber Buh.
Buh.
Ja. Buh. Buh.
Ja, was sagst du zur Aufstellung gegen Finnland, die Julian Nagelsmann gewählt hat? Ist das Buh für dich oder machst du vor Freude eine Laola?
Ich würde gerne beides unterlassen, wenn ich darf. Ich denke mal, auf zwei Positionen wird es während der WM oder zumindest beim ersten WM-Spiel anders aussehen. Ansonsten wird das wahrscheinlich die nominelle erste Elf sein. Also ich würde mal vermuten, im Tor wird Manuel Neuer stehen, wenn er dann irgendwann die Güte hat, seine Wade als fit zu betrachten.
Geil, wie der in Mainz in ein paar Reihen über der Bank der Spieler saß. Ne? So richtig wie Julius Cäsar saß er da drüber. Ne? Also er hat den Daumen gehoben oder gesenkt, je nachdem, ob ihm das gefällt da halt. Ne?
Ja, genau so war's.
Ja.
Oliver Baumann musste nicht viel machen.
Ja, das stimmt. Aber es gab, also ich finde, es gibt schon einige womöglich richtungsweisende Details in dieser Aufstellung. Ne? Also gucken wir mal drauf. Also Linksverteidigerposition gibt es ja noch einen Zweikampf zwischen David Raum und Nathaniel Brown. Mhm. Da hat erstmal Brown jetzt die Chance bekommen gegen die Finnen. Hat es auch meines Erachtens sehr, sehr gut wieder gemacht. Und da könnte es ja sein, dass es da einen Wechsel des Stammspielers gibt, dass Brown als Stamm-Linksverteidiger ins Turnier geht und nicht der eigentlich erwartete David Raum. Ne?
Ja, ich glaube, gegen Curaçao wird Nathaniel Brown auch spielen. Weiß nicht, ob er im weiteren Turnierverlauf, ob er es dann noch mal umstellt, je nach Gegner. Also
kann sein, ja.
Die sehr tiefstehenden Finnen, wobei eigentlich ist es da egal. Nathaniel Brown und David Raum kannst du beide eigentlich gut gegen tiefstehende Gegner stellen.
Ja, Brown hat, finde ich, Geschwindigkeitsvorteile und ist im Kombinationsspiel deutlich sicherer als Raum. Also ich finde ihn technisch viel, viel besser als Raum.
Raum dafür
ist sehr, sehr gut. Genau, sehr, sehr gute Flanken und sehr gute Standards. Das muss man Raum zugutehalten. Dann aber in der Rolle des Einwechselspielers vielleicht auch besser aufgehoben dann, ne? Für ein paar gute Standards und so.
Ja, wobei, wenn du sagst, du hast Undav nicht vorne drin, sondern Woltemade oder Havertz, dann spielst du vielleicht auch mal eine Flanke in den Strafraum und dann brauchst du eher David Raum. Also, das wird
Übrigens,
sicherlich variiert.
Brown für Raum, eine von vielen Nagelsmann-Entscheidungen, die wir Nagelsmann ja so schon in den Mund gelegt haben in unserer WM-Kader-Analyse. Ne? Das war die erste. Ja. Die zweite war, wir haben gesagt, ey Leute, was wollt ihr eigentlich auf der Doppel-6? Warum soll das ein Problem sein, einen Metscher und Pavlovic zusammenzubringen? Das ist doch nicht so offensiv. Natürlich können die sich das auch aufteilen, dass auch ein Metscher mit nach hinten arbeitet. Ja. Er macht es in Dortmund ja auch, weil man ja da nicht in der Lage ist, einen defensiv denkenden Sechser zu verpflichten. So, und was macht Nagelsmann? Probiert die beiden zusammen aus und funktioniert gut.
Pavlovic hat mir als Taktgeber sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also der hat, oder eigentlich beide, also ich fand diese Rollenaufteilung von beiden sehr, sehr gut. Muss man natürlich auch dazu sagen, die Finnen waren jetzt nicht unbedingt sehr besonders gefährlich im Kombinationsspiel oder im 1 gegen 1. Das heißt also so ein richtiges, wir haben es ja in der im Teaser ein bisschen mal in die Waagschale geworfen. Da werden wir gleich, glaube ich, auch noch mal konkludieren, ob es sich hier um einen sogenannten Gradmesser handelt. Aber grundsätzlich kann man sagen, Meja und Pavlovic funktionieren gegen einen tiefstehenden Gegner.
Ja, und ich würde weiterhin sagen, auch gegen die guten Gegner sollte das die präferierte Doppel-6 sein. Also da bin ich weiterhin der Meinung, dass das dem Spiel am meisten gibt. Dann in der Offensive, wichtig zu erwähnen, Lennart Kahl mit seinem Startelfdebüt. Auch etwas, was wir in unserer WM-Kader-Analyse gesagt haben, den Mann einfach bringen. Diese jugendliche Unbekümmertheit, diese Dynamik, diese Energie muss dem deutschen Spiel was geben und hat es dem deutschen Spiel auch gegeben.
Ja, Lennart Kahl hat das gebracht, was Julian Nagelsmann von Sané haben wollte. Und zwar explosives 1 gegen 1. Starke Dribblings.
Das kann Karl wie kein Zweiter in dem Kader.
Das war schön anzusehen. Es gab natürlich immer noch die ein oder andere Entscheidung, die Karl dann getroffen hat, die jetzt vielleicht hätte besser getroffen werden können, was aber jetzt aufgrund des Alters, der Jugend und der mangelnden Erfahrung jetzt keine Kritik meinerseits war, sondern einfach eine Feststellung. Insgesamt führt, finde ich, auf der Position nichts an Lennart Kahl vorbei.
Ja, spätestens nach dem Spiel jetzt. Ne? Also da hat das ja wirklich nochmal unter Beweis gestellt, was er dem deutschen Spiel dann geben kann. Also wirklich so dynamisch, spielfreudig. Das macht so Bock, dem zuzuschauen. Und er hatte ja auch mit seiner Verletzung jetzt so im Laufe der Rückrunde durchaus mal schwächere Phasen, auch beim FC Bayern. Aber ich finde, das ist wieder so ein Spiel gewesen, das bringt ihn so in die Form der Hinrunde beim FC Bayern, wo er auch so wichtig und so stark war. Kommt er jetzt eigentlich genau zum richtigen Zeitpunkt wieder in die Topform.
Ja. Ja, das Einzige, was dann ihn daran hindern könnte, die komplette WM zu spielen, ist halt seine körperliche Verfassung. Also, dass er zwischendurch geschont werden muss und nicht bei 100% ist oder beziehungsweise aufgrund seiner Jugend, das hatten wir ja auch im Laufe der Saison häufiger mal mahnend gesagt, so, wenn du den jetzt überspielst, dann geht er halt kaputt und dann hast du gar nichts mehr davon. Aber, qualitativ die
Top-Variante. Die Frage natürlich jetzt, lässt Nagelsmann den auch bei der WM dann im ersten Spiel ran? Oder greift er auf denjenigen zurück, den er ja abgöttisch zu lieben scheint, Leroy Sané? Da eine Beobachtung meinerseits im Interview Nagelsmann nach dem Spiel, hat er auffällig, also angesprochen auf die Leistung von Lennart Kahl, hat er gesagt, ja, super Leistung, alles gut, aber Leute, Leroy Sané hat auch ein Riesenspiel nach seiner Einwechslung gemacht, hat er extra nochmal betont in mehreren Interviews nach dem Spiel und auch auf der Pressekonferenz. Das ist für mich ein Warnsignal. Der Mann möchte vorbereiten und möchte sprachlich da nicht drauf zurückgeführt werden, dass er nicht gesagt hätte, dass Leroy Sané auf Augenhöhe ist mit Karl.
Ja, Leroy Sané hatte 2-3 Szenen, wo man gesehen hat, was in ihm steckt und warum er dabei ist. Er hatte dann aber auch ein paar Szenen, wo man ganz genau gesehen hat, warum er zumindest in diesem Podcast mit einem bis vier kritischen Augen gesehen wird.
Ja, wo wird Leroy Sané eigentlich noch positiv gesehen? Gibt es Leute da draußen, also die jetzt wirklich inbrünstig von sich behaupten, Leroy Sané-Fan zu sein und sagen, okay, ich liebe ihn und seine Spielweise?
Ja, also ich denke mal im familiären Bereich, im Freundeskreis, alle beim DFB.
Also. Ja, gut, okay. Das würde ich noch gelten lassen, aber darüber hinaus?
Ja, er muss es in dieser WM seinen Kritikern mehr zeigen als seinen Befürwortern. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen.
Wenn es nach uns gänge, hätte er natürlich auch gerne die Schultern am Strand hängen lassen können. Und wir hätten Saïd El Mala im Kader gesehen.
Ja. Es gab eine Szene, wo er so nach links rüber geht und da sich dann einbringt, den Ball dann abspielt und dann spaziert er während des gesamten Kombinationsspiels der deutschen Nationalmannschaft quer übers Feld auf seine Position zurück. Und das, also ich übertreibe es nicht. Also er gibt den Ball ab und dann geht er zu Fuß an der 16er-Linie. Schritt für Schritt, langsam zu. Er wird auch gar nicht mehr ins Spiel mit einbezogen. Er geht einfach wie ein Passant.
Ja.
Geht er zurück.
Und das finde ich typisch Sané.
Aber das geht nicht.
Nee. Auch wenn er ein paar gute Aktionen hatte, wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, aber.
Das eine Dribbling, der hätte er schon verdient gehabt, dann auch zu versenken, ne?
Stimmt. Aber, na, es ist halt so viel Licht und Schatten wieder bei ihm, ne? Das ist halt das alte Sané-Problem, ne? Und das wird sich auch nicht mehr lösen. Vorne drin aber der Mann des Spiels, ne? Mit 2 Toren und einer Vorlage, maßgeblich zum 4-0-Sieg dann am Ende beigetragen. Dennis Undav, der in Abwesenheit von Kai Havertz, der ja noch beim Champions League-Finale war, den Stammplatz da vorne bekommen hat und ja, ein super Spiel gemacht hat, ne?
Ja, ein bisschen schwierig reingekommen, muss man sagen. Also, der hatte schon 1-2 Situationen vor dem 1-0, wo man gedacht hat, oh, jetzt sammelt Julian Nagelsmann erstmal Punkte, warum er nicht von Anfang an spielt. Hat er irgendwie 1-200%.
Er hat schon innerlich die Säge gemacht. Ja.
Sie seht, ihr seht, schaut alle hin. aber am Ende dann 2 Tore, 1 Assist.
Ja.
Und dann.
Und Nagelsmann stocksauer, weil er muss wieder im Interview dann Gründe finden, warum der trotzdem nicht spielt bei der WM. Ne?
Ja, ist ärgerlich für ihn. Ja. Hat er sich verkalkuliert. Aber er wird sagen, es war ja nur Finnland.
Genau, es war nur Finnland, ja. Ja, das stimmt. Also ich würde sagen, alles in allem ein starkes Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Also klarer Sieg, 4 Tore gemacht, keins kassiert. Das war alles in allem schon wirklich gut. Aber der Gegner halt auch absolut harmlos. Also die Finnen haben wirklich nichts zustande bekommen. Also die Defensive der Deutschen wurde auch 0 gefordert.
Ja.
Und offensiv durfte man relativ frei machen, was man möchte. Also für mich war das kein Gradmesser.
Nein, überhaupt nicht. Das war was zum Einspielen, das war was zum Finden.
Ja, bisschen Selbstvertrauen tanken.
Das, was man auch im Fußballmanager bei Anstoß 3 und überall auch gemacht hat. Ersten 1-2 Spiele erstmal Tore sammeln, damit die Mannschaft eine Chemie entwickelt.
Ein paar Versagertruppen abschlagen.
Ja,
und dann
ein paar Kreine diese Saison. Kreisliga-Truppen vernichten. Hoffen, dass sich niemand verletzt und die Form und die Formkurve nach oben zeigt.
Ja, das stimmt. Ja, Nagelsmann hatte ja über Undav noch gesagt, wurde natürlich 1000-mal drauf angesprochen. Mit 2 Toren und einer Vorlage spielt man sich nicht aus der Mannschaft. Aber auch nicht rein.
Ich wollte gerade sagen, das wäre wahrscheinlich noch hinterher schieben. Wenn er sagt, spielt man sich nicht aus der Mannschaft, ist für mich zumindest ein Signal beim nächsten Spiel von Anfang an.
Ja, hat sich aber im Spiel an der Arschbacke verletzt, laut eigener Aussage. Wird ein paar Tage kürzer treten müssen. Soll nichts Schlimmes sein, aber musste eben verletzungsbedingt ausgewechselt
werden. War während des Tors, aber man weiß nicht, ob Julian Nagelsmann wegen des Tors gejubelt hat oder wegen der Verletzung.
Das ist richtig, das können wir nicht abschließend sagen. 2. Tor war stark, ne? Der Pass von Lennart Karl und der Abschluss von Undav, brutal gut.
Da muss man auch sagen, Lennart Karl umgeschaltet, richtig schnell nach vorne und dann diesen Pass gespielt. Ja. Das ist, also Karl, Musiala und Wirtz.
Boah, das ist eine Dreierreihe. Ne? Da wird ja schon fieberhaft nach dem Spitznamen für diese Dreierreihe gesucht. Also das spielt sich ein. Die Leute.
Movica.
Ja.
Musiala, Wirtz, Karl.
Movica.
Movica. Zack, nächster Ballermann-Song. Hast du den sexualisierten KI-Ballermann-Song auch zugeschickt bekommen?
Nee.
Dann,
warum nicht?
Legen wir den Mantel des Schweigens mal drüber.
Ja, da gibt's aber viele Möglichkeiten, was das sein könnte, auf jeden Fall.
Ja
vielleicht noch mal auf die 3 zu kommen.
Es geht um Sex mit Nick Woltemade und einen entsprechenden Penis.
Gibt's nicht da diesen Song Woltemade in Germany?
Ja, den gibt's auch. Der ist weniger sexualisierend.
Das stimmt. Aber Karl, Musiala, Wirtz, das könnte doch vielleicht unser Prunkstück zur WM werden, ne? Die 3 da vorne wirbeln lassen. Musiala kommt auch besser in Form, hat sein Tor gemacht, also auch Selbstvertrauen getankt gegen die Finnen. Wirtz ist sowieso in guter Verfassung, auch sein Tor gemacht. Das könnte es doch sein, ne?
Ja, das wird ja auch das sein, worauf wir angewiesen sind dann. Weil ich finde, Ja, Schlotterbeck, Tah, Top-Innenverteidigung, aber es sind halt auch die einzigen beiden Top, also auf dem Niveau, nichts gegen die anderen. Ich fand, ja, alles andere ist nicht zu bewerten. Kurzer Gedanke noch zu Kimmich. Ja. Diese Chipbälle, das hat mich irgendwann wütend gemacht, muss ich sagen.
Er übertreibt es.
Die waren scheiße. Mit, ne? Also, ja. Es kam fast kein Ball von ihm vernünftig in den Strafraum.
Ja.
Dann lass es.
Ja. Er überkompensiert dann so ein bisschen immer auf der Rechtsverteidigerposition, weil er so den Eindruck hat, ich muss mehr am Spiel teilhaben, weil ich halt nicht auf der 6 spiele, sondern da rechts hinten übertreibt er manchmal ein bisschen.
Ne? Ich habe schon das Gefühl, dass er, dass wenn im Ballbesitz, dass er schon vor. Gezogen oder ins Zentrum gezogen wird, um den Spielaufbau zu machen. Also ich habe schon das Gefühl, dass das seine Rolle ist. Aber das birgt natürlich die Gefahr, und das hatten wir ja auch schon in einem anderen Spiel, ich weiß nicht mehr wo er dann den Ball im Zentrum verloren hat und dann war seine Seite einfach komplett offen, weil nicht aufgerückt wurde.
Ja.
Aber ja.
Ja, das stimmt. Was sagst du zum Einsatz von Nick Woltemade? Ist der überhaupt jetzt noch ein Thema für die Neuner-Position vorne oder ist das jetzt mittlerweile ein Ding zwischen Undav und Havertz?
Ja, also man muss nach der Einwechslung, wenn man nur dieses Spiel nimmt, muss man sagen, ich habe Mitleid schon fast gehabt, weil er wirklich mit jedem Ballbesitz den Ball auch gefordert hat. Er wollte den Ball in den Fuß haben, er wollte den Ball klatschen lassen. Wenn er es getan hat, fand ich es stark, muss ich sagen. Also seine Übersicht, seine Ballbeherrschung und auch die Entscheidungsfindung waren jedes Mal gut, aber er hat halt kaum den Ball bekommen. Und das ist so etwas, ja gut, wenn die Mannschaft nicht mit dir spielt, wie willst du dich zeigen?
Ja, das stimmt, aber auch wenn er dann mal am Ball war, ne, der hat irgendwie die Ballsicherheit, die ihn auch so ausgezeichnet hat, hat er im Moment irgendwie verloren, ne?
Fand ich gar nicht. Also, ich habe ein paar Szenen im Kopf, wo er dann einmal den Ball behauptet, obwohl er halb im Fallen ist und den dann stark weiterspielt, er kriegt einen Ball direkt in den Fuß und titscht den nur so leicht mit der Außenseite an, sodass der auf Musiala weitergeleitet wird. Der hat allerdings nicht damit gerechnet, aber das war schon eine sehr feine Ballbehandlung, nur wie gesagt, wenn du keine Bälle bekommst, dann kannst du dich auch nicht beweisen. Ich glaube, er wird es schwer haben, vielleicht.
Ja.
Ja, wer weiß. Also.
Ja, irgendwo auch keine Überraschung. Ne? Ich meine, guck dir die Rückrunde von ihm in Newcastle an. Der hat ja wenig bis gar nicht gespielt. Und wenn er gespielt hat, hat er auch nicht mehr getroffen oder fast nicht mehr getroffen. Der kommt natürlich auch mit null Selbstvertrauen da jetzt bei der Nationalmannschaft kurz vor der WM an. Und ja, das zeigt sich dann leider auch in seinem Spiel. Und in der Verfassung wirkt er teilweise wirklich wie ein Fremdkörper und kann dieser Mannschaft, glaube ich, im Moment auch nichts geben. Also so gerne wir ihn ja als Typen und Spieler mögen, aber die aktuelle Verfassung bringt dieses Team nicht weiter.
Ja, und du hast auf der einen Seite einen Topscorer der Bundesliga und auf der anderen Seite noch jemanden, der in der Premier League auch wieder in Tritt kommt und jetzt in zwei der
Champions League im Finale getroffen
hat. Das wollte ich gerade sagen, aber lass mich halt nicht ausreden.
Ach so, okay.
Und in zwei aufeinanderfolgenden Champions League Finals jeweils getroffen hat. Ja. Von daher Kai, wir sprechen ja gleich noch kurz über das Champions League Finale.
Ja, klar.
Aber Kai Havertz,
das ist ein Ding. Nochmal kurz zu Nick Woltemade. Da gibt es eine interessante Sache, die ich aufgeschnappt habe. Nick Woltemade hat einen Gastauftritt bekommen in der Mickey Maus. Hast du das mitbekommen?
Nein, habe ich nicht.
Ich habe es gerade mal eingeblendet für alle YouTube-Zuschauer. Da gibt es eine neue Geschichte im Mickey Mouse Magazin Dribbling ins Glück. Und da tritt er auf in der Rolle des 2 Meter großen Mäuserichs Nick Woltemessi.
Na, das ist süß.
Und jetzt pass auf, zieh dir die Geschichte rein. Die Geschichte passt ja wohl mittlerweile 1:1 zu Nick Woltemade. In der Geschichte steht Nick Woltemessi einem Teamkollegen bei, der nach dem Verlust seines Glücksbringers nicht nur sein Selbstvertrauen, sondern auch sein Können verloren zu haben scheint. Gemeinsam mit bekannten Gesichtern aus Entenhausen begibt sich Nick auf die Suche nach einer Lösung, um seinen Freund wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Nick Woltemade ist dieser Freund. Bist du das vielleicht? Es ist doch 1:1 seine Geschichte.
Ja.
Er hat seinen Glücksbringer verloren.
Ist Kai Havertz vielleicht der Freund, dem er dazu
ja, 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 ja. Das ist ja kurios.
Ja.
Die Mickey Maus mit einer Prediction hier.
Hoffen wir, dass Nick Woltemade zur WM seinen Glücksbringer findet, wieder trifft und uns und sich selbst glücklich macht. Und alle anderen auch.
Das Wäre schön. Ja, und so geht es dann rüber jetzt in die US und A. Und da gibt es noch ein letztes Testspiel in Chicago gegen die USA. Das finde ich irgendwie krass, ne? Dass sie da einfach noch gegen den Gastgeber spielen. Ne? Das wird ja eine riesen Aufmerksamkeit in den USA bekommen, weil das ja eben fürs Gastgeberland dann auch das letzte Spiel vor der WM ist. Ne?
Was für das Gastgeberland ja auch unfassbar riskant ist.
So einen guten Gegner am Ende zu nehmen?
Ja, sicher. Du willst ja eigentlich nur Euphorie. Also du hast jetzt zwei Ausgänge, zwei mögliche. Du hast ein Riesenspiel und diese geistige Umnachtungsillusion des Titelgewinns, den die USA sich teilweise da zusammenspinnt, wird auf einmal realistisch, weil man ja gegen die deutsche Nationalmannschaft gewonnen hat. Oder man wird brutalst geschändet. Und in den USA die sowieso sehr fragile Stimmung, was den Fußball angeht, ja, noch weiter gedrückt, dann guckt sich das halt dann gar keiner mehr an.
Ja, gibt drei Dinger von Dennis Undav und dreimal gibt's den Chicken-Jubel dazu und dann ist aber finito mit Fußballstimmung in den USA.
Ja, dann war's das.
Dann das ist vorbei.
Finde ich sehr riskant.
Ah, ich bin sehr gespannt. Also das wird nochmal ein richtig interessantes Spiel.
Warum
auch für
nicht
die deutsche Nationalmannschaft? Das könnte man doch als Pride-Match vielleicht noch etablieren, Iran gegen USA.
Wobei man ja sagen muss, ich würde anstelle von der USA und anstelle von Deutschland einfach auch keinen WM-Teilnehmer nehmen. Also Russland zum Beispiel, gegen die könnte man auch spielen.
Stimmt.
Ja. Freundschaftsspiel.
Ja, absolut. Würde die ukrainische Nationalmannschaft sicherlich auch gerne sehen bei der WM, ja. Die würden sich richtig freuen darüber. Ja, so viel erstmal zur Nationalmannschaft. Wir machen eine kleine Pause und dann kommen wir zurück mit dem Thema, was noch einen Tag älter ist. Champions League Finale vom Samstagabend. PSG gegen Arsenal. Da wollen wir natürlich auch noch ein bisschen drüber sprechen. Das machen wir gleich nach der Pause.
Werbung.
Und diese Werbepause, die nutzt ihr, um ein bisschen in Sommerstimmung zu kommen.
Ja.
Für Sommerstimmung braucht man was, Michael?
Sonne.
Richtig.
Gute Temperaturen.
Richtig.
Schirmchen.
Richtig.
Und Cocktails.
So.
Cocktails.
Zumindest Cocktailgeschmack braucht man für den Sommer. Es muss ja nicht immer mit Alkohol sein. Holy hat nämlich eine Sommerkollektion mit Cocktail-Geschmackssorten rausgebracht.
Ja, also das ist ja für mich als kleine Cocktailmaus ist das fantastisch. Ich liebe Cocktails und vor allen Dingen ja Caipirinha, Mojito, also alles, was so ein bisschen karibisch ist, habe ich ganz gerne. Aber ich muss sagen, ich habe auch durch Holy eine neue, ja, wie so eine Art Leidenschaft. Und zwar für Daiquiri. Ich halte den mal hier rein.
Ja, der Daiquiri Dolphin ist das, ne?
Daiquiri Dolphin. Das ist Erdbeer-Daiquiri-Geschmack ohne Katerrisiko, ne? Würde ich mal sagen.
Ja. Daneben gibt es noch Mojito, Pina Colada, Caipirinha, also so vier so ganz klassische Cocktailsorten gibt's da in den Energy-Varianten. Wir haben sie auch schon durchprobiert. Ist eine Neuauflage aus dem letzten Sommer. Da haben wir sie auch schon getestet. Sehr, sehr lecker. Bei mir ist es tatsächlich eher der Colada, der Pina Colada. Ich bin einfach ein Kokosfreund und ich liebe Pina Colada und der Geschmack ist super getroffen hier bei der Sorte, deswegen. Aber der Daiquiri Dolphin ist auf jeden Fall.
Ja, ich muss sagen, gut. Den musste ich quasi für mich entdecken, weil ich nämlich den Mojito schon aufgebraucht habe.
Ah,
Mojito.
Ja. Und das solltet ihr auch mal testen, denn im Shop von Holy gibt's im Moment die Cocktailsorten für den Sommer. Da könnt ihr unter anderem auch noch ein paar sonnige Goodies dazu bekommen, ne? Je nachdem, wie viel ihr da bestellt. Ab 50 Euro gibt's noch gratis Eiswürfelform obendrauf. Ab 100 Euro ein Handtuch. Ab 150 Euro die Holy Schlappen. Also das könnt ihr euch gratis noch einsacken, wenn ihr den Mindestbestellwert da erreicht. Und wenn ihr ein bisschen sparen wollt und uns unterstützen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall unsere Rabattcodes von Holy nutzen. Denn da gibt es zum einen Fritzstroh 5, wenn ihr zum ersten Mal bei Holy bestellt. Dann bekommt ihr volle 5 Euro auf eure komplette Bestellung. Und wenn ihr schon bei Holy bestellt habt oder vielleicht Stammkunde bei Holy seid, dann nutzt doch Fritzstroh. Für diesen Code bekommt ihr dann 10% auf die komplette Bestellung. Spart ein bisschen, unterstützt uns und gibt euch geilen Sommerflavor für eure Geschmacksnoten.
Komm mal her, ich rechne euch das mal durch. Komm mal, ne? Also diese Gratisbox, da sind 69 Portionen drin. Und wenn ihr da den Rabatt habt von 10% zum Beispiel, zahlt ihr dafür 54 Euro. Das sind 80 Cent pro Portion. 80 Cent pro Cocktail. Jetzt rechnet mal bitte aus, was ihr mittlerweile für Cocktails da draußen bezahlt. Und wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Also zuschlagen, uns unterstützen und alkoholfrei Spaß haben.
Werbung. Damit herzlich willkommen zurück bei Fritz und Stroh. Die Fußballshow. Ja, wir machen weiter mit dem Champions League-Finale. Samstagabend PSG gegen Arsenal in Budapest. Und Samstagabend setze ich hier mal in Anführungsstriche. Ja. Denn was zur Hölle ist denn da los? Micha, die haben uns die Champions League Finalanstoßzeit genommen. Sie haben sie uns genommen, geraubt.
Ja, sie haben uns nicht nur die Champions League Finalanstoßzeit geraubt, sondern sie haben derartig übertrieben. Also, pass auf, das ist jetzt eine schwierige Kiste, weil ich rege mich regelmäßig darüber auf, dass diese Fußballspiele immer später stattfinden.
Ne? Stimmt.
Du hast irgendwann, hattest du mal 20 Uhr Prime, dann war es 20.30 Uhr Primetime, dann waren auf einmal die Spiele um 21 Uhr. Da musst du schon hoffen, dass keine Verlängerung passiert, damit du das Ende überhaupt mitbekommst. Deswegen finde ich eine Anschlusszeit etwas früher ja in Ordnung, aber doch nicht mittags.
18 Uhr war das Spiel auf einmal und ich glaube, es ging uns so wie ganz vielen da draußen, es ist uns erst am Tag selber aufgefallen.
Absolut.
Ja.
Absolut. Also ich war da nicht drauf vorbereitet. Ich habe es fast nicht hinbekommen, es zu gucken.
Ja, ich war regelrecht enttäuscht, ne? Weil du weißt ja, es war so ein Tag, ich bin in der prallen Sonne ganzen Tag auf so einem Mittelalterfest mit den Kindern gewesen. So, ich hatte mir dieses Champions League Finale abends in Ruhe zu Hause zu gucken, bei einem kühlen Kaltgetränk. Ja. Hatte ich mir einfach verdient. Und dann ist das um 18 Uhr.
Ja, vor allen Dingen, du nutzt ja den ganzen Tag für irgendwelche anderen Sachen dann.
Richtig.
Um dich abends drauf vorzubereiten.
Ja.
Aber dann hast du ja 3 Stunden weniger Zeit.
Absolut. Ja. Und Leute mit Kindern werden das Problem auch ganz besonders kennen. Ne? Die sind ja dann auch noch nicht im Bett. Das heißt, entweder lässt man sie mitgucken, aber seine Ruhe hat man ja dann auch nicht so richtig. Wenn sie sich nicht für Fußball interessieren, noch blöder. Dann kann man gar nicht gucken parallel. Es ist, es ist schwierig.
Also ich sage, Alexander Zeferin, der UEFA-Präsident, hat entweder keine Kinder oder sorgt sich nicht genug um sie. Denn er sagt bla bla bla, ne, ja, hier, so. Während ein Anpfiff um 21 Uhr für Spieler unter der Woche gut geeignet ist, bedeutet ein früherer Anpfiff am Samstag für das Finale ein frühes Ende, unabhängig von Verlängerung oder Elfmeterschießen, und bietet den Fans die Möglichkeit, den Rest des Abends mit Freunden und Familie zu, ich zitiere, genießen und also über das Spiel der Saison
nachzudenken. Wie realitätsfern ist der Mann denn unterwegs? Also, wir wollen doch unsere Ruhe haben beim Fußball.
Weißt du?
Naja, gut, okay, also das Thema, dass es für Kinder besser ist, ja, okay, ja, das ist
mal.
Ja richtig.
Herr Fritsching, jetzt warten Sie doch mal. Er sagt ja, unter der Woche ist das ja in Ordnung. Ja, was ist mit den Leuten, die unter der Woche mal arbeiten müssen am nächsten Tag und früh schlafen gehen?
Ja, entweder scheint es nicht zu geben.
Alle morgen wieder arbeiten.
Scheint es nicht zu geben, viel. Ein Detail ist interessant, da hat mich mein Bruder darauf hingewiesen, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich finde, und das ging ihm auch so, ein besonderes Ding beim Champions League Finale war für mich auch immer, dass es im Hellen begonnen hat und im Dunkeln geendet hat. Das heißt, du hast dann so in der Rückbetrachtung immer so erste Halbzeit im Hellen gehabt, die Opening Ceremony und so. Und dann geht es irgendwann über ins Dunkle, wenn es dann richtig spannend wird in dem Spiel. Das ist so fast so eine cineastische Inszenierung dieses Champions League-Finales gewesen. Das hast du jetzt natürlich gar nicht mehr gehabt dann. Das war eigentlich immer richtig geil für so ein Champions League-Finale. Geiler Rahmen.
Ja, ich war ja beim Europa League-Finale 2022, da war das ja auch so. Da war die Golden Hour. Und dann wurde es irgendwann ein Flutlichtspiel. Das ist fantastisch.
Das ist, und das ist jetzt leider weg.
Auch das haben sie uns genommen.
Ja, die nehmen uns alles.
Ja.
Die Schweine.
Was noch?
2026. Ja,
was noch? Franzosen, die den zweiten Champions League-Titel hintereinander holen, oder was?
Ja, auch das noch. Aber also, wirklich, womit haben wir das verdient? Saß ich danach, hab mit Familie und Freunden über das Spiel nachgedacht? Nee, ich war froh, dass ich nicht in Frankreich war, weil ich nicht Angst um mein Hab und Gut haben musste.
Du warst froh, dass du dein Auto nicht in der Pariser Innenstadt geparkt hast.
Was ist das bei den Franzosen damit, dass sobald sie eine emotionale Reaktion haben, brennt irgendwas?
Nein, immer Autos. Es sind immer Autos, die brennen in Frankreich. Immer.
Ey, da wirklich, die haben
die brennen alles so schön.
Ja,
ist anscheinend eine typische Reaktion in Frankreich auf Freude oder Trauer. Ist egal. So, wenn irgendwas passiert, was die Emotionen regt, in Frankreich brennen die Autos. Ja.
Dann lieber Feuerwerke oder Pistolenschüsse in die Luft. Ne? Streckschuss, Pistolenschüsse, okay, aber lass die Autos stehen.
Ja, am Ende setzt sich Paris Saint-Germain im Elfmeterschießen denkbar dramatisch gegen den FC Arsenal durch. Ja, also es war ein Spiel auf allerhöchstem Niveau, das muss man schon sagen. Also auch wenn jetzt nicht so ganz viel Spektakelszenen dabei waren, fand ich, sind da die besten Teams aus Europa aufeinander getroffen. Also PSG, die beste Offensive, Arsenal, die beste Defensive Europas. Das sind schon die beiden besten Teams der Saison, die sich da getroffen haben. Insofern ist natürlich die Paarung eigentlich schon ideal gewesen.
Ja, ich sag mal, für den neutralen Zuschauer, der jetzt vielleicht nicht intensiv taktisch einsteigt in die Geschehnisse, war das, glaube ich, kein Highlight. Also das kann man, glaube ich, schon so sagen, weil das ein Spiel war, was hauptsächlich von der Spannung gelebt hat, wer den ersten Fehler macht. PSG mit.
Ja, aber auf hohem Niveau taktisch.
Ja, aber das kannst du als, da sind wir wieder bei dem, was ich gesagt habe, der neutrale Zuschauer, der sich damit nicht so sehr befasst, der sieht halt, gut.
Der Casual-Gucker.
Ja, die eine Mannschaft hat den Ball und die andere Mannschaft hat nicht den Ball und die spielen halt die ganze Zeit um den Strafraum rum. Es passiert nicht viel. Toll. Kann ich auch was anderes gucken.
Es war kein Spektakel, das stimmt auf jeden Fall. Aber es fing spektakulär an. Sechste Minute, der Deutsche, Kai Havertz, mit einem super Konter, wo er den Ball da Safonov, den Torwart von PSG, zwischen die Hörner gejagt hat. Ja. Was für ein Tor.
Großartig, also was soll ich sagen? Da muss er hin. Also ich glaube, Kai Havertz.
Er ging auch nur da.
Ja, genau.
Also das war die einzige Möglichkeit.
Der hat sich gedacht, entweder er oder ich. Also querliegen ging nicht mehr, ins lange Eck ging nicht mehr. Den aber auf Kopfhöhe ins kurze Eck zu jagen, übrigens kein Torwartfehler, weil da kannst du nichts gegen machen.
Kannst du nicht mehr reagieren. Wie willst du die Arme so schnell hochkriegen? Das geht nicht.
Und das war der perfekte Start für Arsenal, muss man sagen.
Ja, das muss man sagen, das war ein früher Schock für PSG, aber die haben das gut weggesteckt, also die haben weiterhin das Spiel gemacht und so war es ja auch erwartbar, dass PSG sehr viel Ballbesitz haben wird mit ihrer Spielstärke.
Über 70%.
Ja, mit ihrer Spielstärke, mit ihrem unfassbar spielstarken Mittelfeld, also Neves und Vitinha, also dieses portugiesische Traumduo da im Mittelfeld von Paris, es ist zum Zungenschnalzen, wirklich. Also was Luis Enrique für PSG da zusammengebaut hat in den letzten Jahren, das ist ein spielerisches Monster, was der Mann zusammengebaut hat. Das ist unfassbar stark.
Wobei Arsenal das eigentlich ganz gut in Griff bekommen hatte, indem sie nicht das Gleiche gemacht haben wie die Bayern. 1-1 auf dem ganzen Spielfeld, hochstehen, viel pressen. Ja. Sondern die haben diese langen Bälle, diese schnellen, die schnellen Situationen hinter die Kette, die Schnelligkeit der Spieler von PSG, haben sie nicht zugelassen, indem sie einfach einen 10-Mann-Block am eigenen 16er gebaut haben. Und das auch sehr konsequent.
Aber vielleicht musst du es auch so gegen dieses spielerische Monster PSG spielen, ne? Also da ist
vielleicht auch höher, laufen sie an dir vorbei.
Genau, Bayern haben sich auf den offenen Schlagabtausch eingelassen und da verlierst du gegen PSG. Das macht keiner so gut wie die.
Ja, von daher war das eigentlich die einzige taktische Möglichkeit. Und es hat ja auch eigentlich ganz gut gehalten. Ja, dann gab es halt einen Foul-Elfmeter, ein bisschen bitter in der Situation. Und
ja. Aber es gab viele Szenen, die so in die Richtung gingen. Also irgendwo war es klar, ne? Irgendwann kommt da mal eine Situation,
das ist eine Abnutzung.
Ja, genau, ne, wo einer mal den Fuß draußen stehen lässt oder sonst wie. Ne, das ist halt bei der spielerischen Belagerung des 16ers von Arsenal war klar, dass es irgendwann mal passiert. Ja.
Wen ich sehr, sehr gut fand, war der Schiedsrichter. Wir meckern hier immer über die Qualität der deutschen Schiedsrichter und dass von der ersten bis zur dritten Liga einfach teilweise da Entscheidungen nicht mehr getroffen werden oder man sich nicht traut, Entscheidungen zu treffen. Kann ich da alles zurücknehmen, alles von der Hand weisen. Daniel Siebert hat das ganze Spiel sehr ruhig, sehr bedacht, sehr klar geleitet. Gab eine Szene, wo ihm einfach zu viel Zeitspiel betrieben wurde am Ende der ersten Halbzeit, wo er die Ecke dann einfach abgepfiffen hat. Ja. Mutig, aber
er hat konsequent. Er hat sehr viel vom berühmt-berüchtigten Zeitspiel von Arsenal unterbunden. Und ich glaube, das wirkte auch so, dass er sich das echt vorgenommen hat oder es ihm so vorgegeben wurde, dass er das unterbindet, weil das natürlich auch etwas ist, womit Arsenal ganz England in dieser Saison in den Wahnsinn getrieben hat, weil es auch kaum eingedämmt wurde. Von daher finde ich es absolut richtig, das zu machen, weil Arsenal hat es einfach teilweise in dieser Saison völlig übertrieben mit Spielverzögerungen und ja, Dinge langatmig machen, damit der Gegner entnervt wird. Ne, das haben die ja perfektioniert in dieser Saison und es ist richtig, dem entgegenzuwirken.
Ja, ja, das war konsequent, wurde auch gut gemacht und am Ende, ja, hat man es trotzdem auch mit der Verletzung von Hinkapje im Rucksack, hat man es irgendwie geschafft, noch ins Elfmeterschießen zu kommen?
Ja. Wo hat sich Hinkapje verletzt? An seinem Superarsch?
An seinem perfekten Superarsch.
Schöne Szene, die da in den letzten Wochen von ihm durchs Internet geisterte, ne? Wo er bei einem Spiel, ich glaube, war in der Premier League, mit dem Bauch voran nach vorne gefallen ist und im nach vorne fallen ist ihm einfach die komplette Hose mit Unterhose runtergerutscht.
Gegenspieler ist draufgetreten auf die Hose.
Ja, genau.
Und
genau.
Offenbarte einen Knackarsch, wo ich wirklich, Wahnsinn. Wo ich sagen muss, also wenn man sich einen Hintern meißeln könnte aus Marmor, so sähe er aus, wenn er perfekt sein soll.
Das stimmt. Das sah ganz fies aus, weil der Gegenspieler ist ihm so quasi mit der Fußspitze zwischen die Beine getreten. Ja. Und da hat er quasi Hose und Unterhose fixiert und er rutscht halt weiter und die Hose bleibt aber da, wo der Gegenspieler draufgetreten ist. Da sage ich auch gefährliche Sache. Mhm. Tritt der Mann 5 Zentimeter weiter nach oben, tritt er ihm voll auf den Schrimp. Ne? Das wäre richtig, richtig eklig
oder geworden. Auf den Sack. Und wenn der hängt, während der Körper weiterfliegt.
Ja, das wäre es aber gewesen mit der Kinderplanung dann.
Das möchte ich mir nicht vorstellen. Ja, und dann Elfmeterschießen und ich muss ja sagen, ich weiß nicht, ob es was typisch Deutsches ist, es kann sein, aber ich gehöre zu Verfechtern von einfachen Anläufen.
Ja, gerade, also einfache Anläufe, gerade dann, wenn man kein erfahrener und versierter Elfmeterschütze ist. Ne?
Wenn ich ein Ritual habe, was mir hilft, so, wenn ich immer die gleichen Schritte mache, weil ich ein geübter Elfmeterschütze bin, oder wenn ich den Gegner, den Torwart damit ausgucken kann, okay. Aber wenn ich es nicht kann, dann laufe ich an und knall das Ding einfach in irgendeine Ecke. Aber nicht noch einen Trippelschritt, noch mal verzögern, weil, also, ja, was soll ich sagen? Ese, sagt man das so?
Eze
und Gabriel, beide mit, ja, Trippelschritten, Anläufen, glaube ich, wahrscheinlich vielleicht 3-4 Entscheidungen noch mal getroffen innerhalb des Anlaufs. Und Eze schießt links daneben, Gabriel schießt drüber.
Ja. Ja, es ist natürlich ein kurioses Elfmeterschießen gewesen, weil auf beiden Seiten so die nominellen 2-3 besten Elfmeterschützen gar nicht mehr auf dem Platz waren. Die waren halt schon ausgewechselt. Ne? Also ich meine, Dembélé hat ja im Spiel noch den einen reingemacht zum 1-1. Der war dann nicht mehr auf dem Platz, war schon ausgewechselt. Genau, Vitinha raus, Fabian raus, Kvaratskhelia raus bei PSG und bei Arsenal eben auch so die nominellen Elfmeterschützen raus mit vor allem Saka wäre eigentlich der Nummer 1 Elfmeterschütze gewesen. Havertz auch einer der Elfmeterschießen kann, Ødegaard, alle nicht mehr am Platz gewesen und dann waren echt nur noch so Leute da, die halt normalerweise alles andere als ein Elfmeterschießen.
Ja, und klar, ist vielleicht ein bisschen was anderes, als wenn wir jetzt hier zum Spaß mal auf den Platz gehen und ein Elfmeterschießen. Aber also, da muss doch als Profi, keine Ahnung, da muss doch irgendeiner hingehen und sagen, pass mal auf, Gabby, Gabs, Gabrielinski. So, mein Freund, ich gebe dir folgender Tipp. Such dir eine Ecke aus und da schießt ihn rein.
Mit 200 km/h.
Mit 200 km/h.
Ja. Ja, eigentlich schon. Ne? Gerade wenn du eben nicht der sicherste Elfmeterschütze bist, einfach Augen zu und durch, Kopf runter, hau das Ding in eine Ecke rein und fertig. Ja. Gut, und wenn er dann gehalten wird, wenn der Torwart eine Weltklasse-Parade hat, okay, dann ist es so. Dann hast du dir aber nichts vorzuwerfen.
Ja, aber rumgetrippel, links, rechts gucken, nochmal abwarten und dann kläglich versagen. Ja. Nee.
Ja, also Gabriel war von den beiden natürlich dann der noch tragischere, weil der hat den entscheidenden Elfmeter dann verschossen, der PSG zur Titelverteidigung geführt hat. Schöne Szene nach Abpfiff, ne? Habt ihr bestimmt auch alle gesehen. Sein brasilianischer Teamkollege Marquinhos von PSG, der Innenverteidiger, ganz erfahrener Mann. Die kennen sich natürlich aus der Nationalmannschaft in Brasilien. Erste, was er gemacht hat, ist eben nicht in die Jubeltraube seiner Mitspieler zu laufen, sondern ist zu Gabriel gegangen und hat ihn so richtig sympathisch umarmt. Ja. Ne?
Also nicht so ein kurzes, ey, wird schon wieder und jetzt gehe ich jubeln, sondern er hat ihn wirklich lange in den Arm genommen, bis seine Teamkollegen da waren, die dann auch noch mal ihren Respekt an Marquinhos gegeben haben. Also das war, muss ich sagen, das war eine sportlich fantastische Geste. Ist auf jeden Fall erwähnens- und lobenswert. Ein Vorbild in dem Sinne.
Absolut, absolut. Also, PSG, Titelverteidigung in der Champions League. Vielleicht noch mal zwei, drei Worte so zu PSG im Gesamten. Ich finde es immer noch wahnsinnig, dass PSG einfach zu ihrem Glück gezwungen wurde oder irgendwann in den letzten zwei, drei Jahren die Erkenntnis hatten, dass sie es nicht schaffen werden, die Champions League zu gewinnen, wenn sie einfach nur große Namen einkaufen und hoffen, dass diese Weltklasse-Qualität, die man hatte mit Ibrahimovic, mit Neymar, mit Mbappé, von mir aus auch ein Draxler kannst du noch dazu zählen, alles ganz, ganz große Namen, die man zusammengekauft hat. Es hat nie funktioniert mit der Champions League, das Ziel wurde nie erreicht und in dem Moment, wo sie die verloren haben, die ganzen großen Namen, oder selber gedacht haben, komm, wir versuchen jetzt mal an, wir wollen ein Team, was gut zusammen funktioniert, mit einem Trainer, der es einstellt und eben nicht die großen Namen hat. Da, in dem Moment funktioniert es auf einmal und sie holen zwei Champions League-Titel hintereinander.
Ja, es ist am Ende halt einfach so, dass Geld kann Tore schießen, aber es muss halt trotzdem vernünftig zusammengestellt sein.
Ja. Es sind natürlich immer noch sauteure Fußballer, die da auf dem Platz stehen für PSG. Das möchte ich jetzt nicht unter den Tisch kehren, aber es sind nicht die wahnwitzigen Riesennamen, die sie in den 10 Jahren vorher fast Saison für Saison dazugeholt haben. Es ist ein anderes System gewesen. Es ist eigentlich der ultimative Beweis dafür, dass Spielidee über Namen geht. Ja. Also wichtiger ist als jeder Name.
Ja, ne? Du brauchst ein funktionierendes Team, eine gute Chemie, klare Rollen und Vertrauen in den Trainer.
Ja. Ja, das auch. Ne? Also Luis Enrique ist der Bauherr dieses Konstrukts PSG. Das meiste Lob gebührt wirklich ihm, was er da zusammengebaut hat taktisch. Also wie gesagt, bin ich weiterhin dabei. Dieses Team ist teilweise ein Monster auf dem Platz und nicht zu verteidigen. Dieser Respekt gebührt Luis Enrique. Das ist überragend.
Ja. Ich finde übrigens, das hatte Oliver Schmidt, der Kommentator, mehrfach gesagt, wie ruhig Luis Enrique ist die ganze Zeit. Und ich denke mir so, hast du mal seine roten Flecken im Gesicht gesehen? Der Mann ist hochgradig nervös. Ist
innerlich on fire gewesen. Ja, danach hat er auch richtig losgelassen. Ne? Da hat er richtig Gas gegeben. Aber sympathischer Trainer, Luis Enrique, sehe ich sehr gerne. Arteta fand ich überhaupt nicht sympathisch. Der ist mir voll auf den Sack gegangen, das ganze Spiel. Der war nur am Reklamieren beim vierten Offiziellen. Fürchterlich.
Ja, also, ja wenn sie ihm schon das Zeitspiel wegnehmen,
hat ihn offensichtlich wütend gemacht, ja. Für Arsenal bleibt es natürlich trotzdem eine gute Saison. Sie haben nach so vielen Jahren wieder den Titel in der Premier League gewonnen. Aber trotzdem, ne, sie hätten natürlich sehr, sehr gerne dann direkt das Double mitgenommen und die Champions League auch gewonnen. Aber trotzdem bleibt für die eine wichtige Saison. Premier League-Titel war für Arsenal wichtiger als der Champions League-Titel. Ja. Das muss man auf jeden Fall nochmal sagen.
Während für alle anderen Mannschaften das, also für PSG, für Bayern, wäre die Saison ohne Champions League-Titel einfach.
Ja, stimmt. Ja, so viel zum Champions League-Finale, würde ich sagen. Und als letztes kommen wir dann noch auf eure Fragen, ne? Ein bisschen Fanclub.
Ja, bisschen Fanclub zum Sheet.
Ja, weil es ja jetzt in die WM-Zeit geht. Ja. Ne? Wir werden ja jetzt in den nächsten Wochen, wird es natürlich schwierig, da noch irgendwie einen Fanclub dazwischen zu bekommen. Da wird es Schlag auf Schlag gehen, was die WM angeht. Deswegen heute noch mal ein paar Fragen hinten raus, ja, die sich in den letzten zwei Wochen aufgestaut haben.
Und wir sind ja regelmäßig auch in den Twitch-Streams noch vertreten. Das heißt, wenn euch da Fragen auf der Seele brennen und die thematisch reinpassen, dann seid ihr natürlich herzlich willkommen auch im Chat. Was nehmen wir denn da mal? Also ich hätte hier was, was Einfaches zum Einstieg.
Ja.
Borki 1900 fragt, sammelt ihr auch Panini-Sticker zur WM und habt ihr alte Hefte voll?
Boah, ich habe tatsächlich überlegt, ob ich damit anfange, aber ich habe irgendwie, ich hätte Bock gehabt, aber ich habe irgendwie den Moment verpasst einzusteigen vor ein paar Wochen. Und hab mir jetzt so kurz vorm WM-Turnier gedacht, so, weiß ich nicht, jetzt hier reinzukommen, damit fühlt sich auch irgendwie nicht richtig an.
Ich habe mit 13, 14 habe ich, glaube ich, mal so ein paar Mal gesammelt, Taschengeld dafür ausgegeben. Auch davor mal, aber immer so sporadisch und irgendwann, ich weiß nicht, ich verstehe irgendwo auch den Hype und die Sammelfreude. Und ja, aber das catcht mich nicht.
Ja, früher als Kind auch regelmäßig gemacht auf jeden Fall. Ja, ich glaube, meine Kinder hätten da auch Bock drauf, aber die sind momentan komplett auf Pokémon-Karten. Also ich glaube, da hätte ich jetzt auch keine Panini-Sticker von Fußballern dazwischen bekommen.
Pokémon-Karten halt auch ein Invest.
Ja. Ja gut, Panini-Sticker teilweise aber auch, da gibt es ja auch mittlerweile so seltene, so teilweise welche, die es nur einmal gibt und so. Das gibt's mittlerweile auch bei Panini. Ja,
aber ist bei Pokémon wahrscheinlich
natürlich
realistischer, dass du da in 20 Jahren mal so ein Taui für so eine Karte über den Tisch wandern lassen kannst.
Ja. Ich glaube nicht, dass es dafür im Moment machen, aber da ist die Begeisterung gerade größer.
Du sagst doch, dann sorge ich die mal da ein. Ich verwahre die für euch.
Und nachts nehme ich die wertvollsten dann raus aus den Heften und verwahre die bei mir im Streaming-Keller.
Dann machst du in 10 Jahren, sagst du hier, pass mal auf, dein erstes Auto von deinen Pokémon-Karten. Genau.
Habe ich hier mit der Holo Nachtara-Karte bezahlt. So, ja.
Hier dein erstes E-Auto. Ach ja.
Ja, so. Aber ich glaube, viele Leute da draußen machen das schon sehr, sehr gerne. Ist immer noch ein großes Ding. Ja. Ist ja irgendwo auch interessant, dass sich das über so viele Jahrzehnte gehalten hat, ne?
Ja, und es finden sich ja auch immer noch Menschen, die dann darüber sprechen und dann sagen, ey, ich mach das auch. Ja, krass. Ey, naja. Und dann connecten die sich und dann tauschen die untereinander, schicken sich per Post Karten, Bilder zum Einkleben.
Ja. Ja. Das ist schön. Das ist mal ein analoges Hobby.
Ja.
Muss ja nicht immer digital sein alles, ne?
Jetzt die Frage, guck mal, wir haben ja jetzt vor ein paar Wochen schon mal einen Post abgesetzt und dann kam keine Fußballshow. Ich habe ja eine Frage, da weiß ich, da wird dringend drauf gewartet, dass sie vorgelesen wird. Die ist allerdings jetzt nicht mehr top aktuell. Will ich trotzdem mal kurz drauf eingehen, weil den ESC, den haben wir zum ersten Mal seit Existenz unseres Podcasts sträflichst vernachlässigt.
Ich glaube, wir haben kurz drüber gesprochen an dem Sonntag, aber es wurde nicht weiter aufgenommen.
Deswegen nutze ich das jetzt mal, weil wir sind ja zwischen den Jahren, da ist ja auch Rückblick, ne? Rückblickzeit.
Da weißt du ja sowieso nicht, was für ein Wochentag gerade ist.
Ne? Rainer Domian fragt, wenn Deutschland einen Fußballer als Sänger zum ESC schicken müsste, wer wäre das und warum nicht Leon Goretzka?
Ja, Goretzka könnte man sich natürlich gut so als Metal-Sänger vorstellen. Ne? Goretzka!
Goretzka! Da stelle ich mir tatsächlich eher Knossi vor, wie er Goretzka singt als ESC-Lied. Also ich würde natürlich, klar, Thomas Müller als Schuhplattler, bayerischer Volksmusiker.
Hast du gesehen, was Thomas Müller musikalisch gemacht hat in den letzten Tagen?
Nein.
Der hat doch im Musikvideo von Helene Fischer mitgespielt. Ach, die hat doch jetzt auch so einen WM-Song rausgebracht.
Boah, das ist auch. Ich weiß, wir machen hier gerade die Fanclub. Vielleicht gehen wir auf das Thema WM-Songs im Stream ein für die positive Stimmung. Aber das ist etwas, was mich seit Jahren brutalst wütend macht.
Das stimmt.
Wen können wir noch schicken?
Ja, die Frage ist ja, wer kann überhaupt gut singen? Ne? Also bei den deutschen Fußballern weiß ich, dass Jonathan Tah die prägnanteste Stimme hat.
Okay.
Der hat so eine tiefe, prägnante Stimme. Ich glaube, der müsste mit dieser Stimme gut singen können.
Ja, ich überlege gerade, ob ich auf Singen gehe. Das macht ja Deutschland seit Jahren auch nicht beim ESC, sondern eher auf Performance.
Ja, und, ja oder wie bei diesem Mal einfach Sarah Engels hinschicken mit einem völlig belanglosen Lied, aber sie halbnackt auf die Bühne schicken. So, das
und da war
vielleicht auch ein Thema.
Bin ich bei André Schürrle.
André Schürrle, ja.
André Schürrle halbnackt, wie er irgendwie über irgendwelche Mountains.
Ja, aber er ist ja jetzt auch kein Model-Typ, ne?
Ist
also,
egal,
das ist
ja
jetzt nichts, was die Leute anrufen lässt.
Der kann ja darüber singen, wie Frieden auf der Welt, der Mount Everest, unser moralischer Mount Everest ist.
Ja.
Das wäre zum Beispiel stimmt. André Schürrle als halbnackter Mount Everest-Besinger, nicht Bezwinger.
Ja, Nick Woltemade würde ich auf gar keinen Fall dahin schicken. Ich weiß nicht, hast du den Clip vor ein paar Wochen gesehen, wo er die deutsche Nationalhymne mit Klaas Häufer Umlauf geübt hat?
Ach nee, habe ich nicht.
Ich glaube, ich habe noch nie jemanden so schlimm singen hören.
Ja. Was hältst du von den Bruchweg-Boys? Da hätten wir wieder André Schürrle. Ein bisschen komisch, dass ich den schon zweiten Mal hier reinbringe, aber
Louis Holtby und Adam Soloy.
Ja, plus André Schürrle als Trio. Infernale.
Ja.
Ich würde jetzt noch mal, also geht es um deutsche Nationalspieler oder geht es um egal? Ach ja, müssen ja Deutsche sein.
Ich glaube,
ja
egal.
Sein, ja. David Raum mit so einer verrückten Techno-Gaga-Musik.
Ja, David Raum sieht natürlich auch absolut aus wie so ein Hard-Techno-Künstler, ja. Ne?
MC
Hardstyle.
Ja.
Room. Ey, der legt doch sogar auf. Da hatten wir die Story doch mal vor ein paar Monaten. Der legt tatsächlich auf.
Ey, der ist einfach Room-Style wäre seine Musik.
Ja, er ist doch wirklich so. Echt? DJ Roomster oder so.
Ach, ja. DJ Roomba ist ein Staubsauger.
Ja, ja.
Ja. Okay, ich hoffe, die Frage ist auf jeden Fall gut beantwortet.
Hier sehe ich noch eine gute Frage. Gut, die ist wahrscheinlich inspiriert von einigen viralen Reels, die ich gesehen habe in den letzten Tagen von Peter-Stamer. Welche Supermarktprodukte klingen für euch wie Fußballer aus den 90ern? Der bekannte Schwalbenkönig Galbani Mozzarella, Servelat, ein albanischer Abwehrkante oder das legendäre Sturmduo Koppenrad und Wiese? Finde ich sehr. Hast du die gesehen, die Clips?
Nee.
Auf Social Media?
Boah, ich glaube, ich habe einen davon gesehen.
Ja, also das wurde schon häufiger mal so auf Instagram und TikTok gefragt und die Kommentare waren dann immer sehr, sehr kreativ. Also Supermarktprodukte, die klingen wie Fußballer aus den 90ern. Da ist natürlich der eigentlich beste Call für mich ist Gustavo Gusto.
Ja, klar.
Ist Gustavo auch das Erste, Gusto,
was mir eingefallen ist.
Ein italienischer Spielmacher mit Allüren bis nach Meppen.
Ja.
Wunderschönes, nach hinten gegeltes Haar. Hat einen Zauberfuß, aber läuft keinen Meter zu viel.
Ja, den finde ich absolut, absolut korrekt. Heißt nicht diese, ich glaube, ist es Aldi Eigenmeister Dulano oder so? Die Wurstmarke? Dulano.
Kann sein, ja.
Hey, es ist schwer. Ich jetzt so ad hoc Supermarkt Marken hier aus dem Hut zu zaubern. Aber ich finde es eine sehr lustige Idee und ich werde beim nächsten Supermarktbesuch mal drauf achten.
Du kannst alles umwandeln, so dass es klingt wie ein Fußballer aus
dem Salakis zum Beispiel. Ist das nicht
richtig? Peter?
Salakis.
Absolut. Ja, da kannst du sagen, Anastasios Salakis,
ja.
Griechischer Stürmer in den 90ern, hat für den VfL Bochum 15 Hütten gemacht in der Saison 97-98. Wird keiner eine Gegenfrage stellen.
Das war doch hier der Torhüter von Olympiakos Piräus, der damals in der Gruppenphase, ich meine, es war gegen Real Madrid, für einen Eklat gesorgt hat, weil er, glaube ich, nach 12 Minuten mit Rot runter ist. 1997, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, absolut.
Absolut richtig.
Kannst genauso gut sagen, Innenverteidiger vom 1. FC Kaiserslautern, Anfang der 90er, Riesenhühne hinten drin. Daniel Bauer wurde nur genannt, der große Bauer, weil er so groß ist, alles rausgeschädelt hat.
Stark.
Das ist gar kein Problem. Kannst du mir irgendein Produkt nennen? Ich mache dir ein Spiel aus den 90ern draus.
Finde ich fantastisch. Können wir, wenn ich das nächste Mal im Supermarkt bin, dann habe ich mehr Inspiration.
Ja. Ja. Das ist eine schöne Frage. Habe ich auch sehr gerne die Kommentare gelesen dazu.
Ja. Ja, wie gesagt, da bin ich jetzt tatsächlich etwas zu zu unvorbereitet. Ich meine, gut, ich könnte jetzt hier natürlich einfach mal Supermarkt und also einen bestimmten und dann Produktpalette angeben und mal gucken, wie gut ich bin. Aber ich glaube, das führt jetzt hier zu weit.
Ja, das können wir ja gesondert mal irgendwann machen.
Ja.
Haben wir noch eine Frage zum Abschluss? Ach komm, weil es gerade Aktualität ist, vielleicht nochmal zwei, drei Worte. Corinna Madita fragt, Adi Hütter wohl zurück zur SGE. Sollte man diese Beziehung wieder aufwärmen und hätte man nicht kreativer werden können?
Ja.
Gerade noch ein Bundesliga-Thema, was so ein bisschen unterschwellig reinkommt, aber natürlich vom bestimmenden WM-Thema irgendwie platt gemacht wird, gerade in der Berichterstattung.
Ja.
Was vielleicht für die Eintracht auch gerade einfach mal angenehm ist, wenn irgendein Thema bei der Eintracht medial jetzt mal nicht ausgeschlachtet wird.
Da fällt mir gerade ein Thema ein, was in dieses Dingen reinzahlt, was wir eigentlich auf jeden Fall erwähnen müssen. Und zwar Beziehungen, die nicht wieder aufgewärmt werden, sondern völlig neu sind. Und zwar das aktuelle Gerücht Laura von Torra und Ricardo Basile.
Ist auch kein Gerücht.
Ja, oder?
Bild hat das doch enthüllt.
Ach so.
Die sind zusammen. Die sind ein Paar, Michael.
Es hätte mich, es wäre in meinem Kopf ist es schöner, wenn es nur ein Gerücht ist.
An wem liegt das? An Laura von Torra oder an Ricardo Basile?
Ich möchte an dieser Stelle einfach nur sagen, dass ich es immer schön finde, wenn zwei Menschen zueinander finden, wenn zwei Welten sich gegenseitig in ihrer Art und Weise so ergänzen, dass sie beschließen, eine Welt zu werden. Und ich finde, von außen sollte man nicht urteilen über Beziehungsentscheidungen von Frauen, die man nicht, von Menschen, die man nicht kennt.
Ja, Ricardo Basile ist doch eine italienische Nudelmarke, die sehe ich häufig im Supermarkt, oder?
Das ist ein Gericht.
So kann man das Ding auch umdrehen.
Die Fettuccine, Ricardo Basile.
Ja. Ja, was sagst du, Adi Hütter jetzt als Nachfolger von Riera? Du als alter Eintracht-Experte und Riera-Verehrer, ist das etwas, was dein Herz wieder kitten kann?
Ja, das. Also ich find's irgendwie random.
Ja gut, random ja nicht, weil der war ja schon mal da. Eben. Also da besteht also so, ja eine Verbindung.
Ich finde, das ist so eine Rückholaktion, die sich nicht auf den ersten Blick für mich erschließt. Ich glaube, Oliver Glasner hätte man lieber gehabt im Nachhinein.
Ja, aber der wollte nicht, ne?
Also es geht ja nicht um
Wollen. Der wird größere Möglichkeiten haben.
Hier nicht um Wollen. Es geht ja darum, einen österreichischen Trainer wieder zu haben.
Ach so, naja, darum ging's, ja. Ralf Rangnick kann gerade nicht, muss ja WM spielen mit Österreich.
Zweitbeste Lösung. Ja, ich finde es natürlich witzig, dass jetzt viele Menschen merken, dass es da draußen einen Trainer namens Adolf Hütter gibt, aus Österreich. Ja. Ne?
Adolf H. aus Österreich.
Ja,
klar. Er ist natürlich auch ein Gag, den wir damals schon gebracht haben.
Welcome back. Er will zum zweiten Mal nach Europa.
Ja. Also ich finde, es ist eine nachvollziehbare Wahl. Man nimmt jetzt einfach jemanden, der möglichst wenig Trubel verursachen wird. Also man möchte jetzt auch irgendwie einfach mal raus aus dem medialen Fokus jemanden holen, der relativ ruhig vor sich hin arbeitet, der schon mal ziemlich erfolgreich da war. Es ist für mich schon nachvollziehbar, auch wenn es nicht sehr kreativ ist. Das muss man natürlich auch sagen.
Ja, also man holt einfach jemanden, der schon mal da war.
Ja. Vielleicht ist das aber auch genau richtig. Ich meine, Qualität ist ja da im Kader, wenn man da jetzt im Sommer an den richtigen Stellen noch mal ein paar Leute dazu holt. Vielleicht die Abgänge, die ja sicherlich auch noch kommen, werden dann gut kompensiert. Die Grundqualität ist da, Kohle ist sicherlich auch noch da durch die ganzen Abgänge, auch wenn man jetzt nicht international spielt. Und dann jemanden machen lässt, der das vernünftig macht, kann funktionieren, finde ich.
Ja, es ist ja auch nicht selten so, dass wenn man aus einer Beziehung rauskommt, die nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat, dass man danach einfach mal das Gegenteil ausprobiert. Weil man
raus aus dem Drama, rein in irgendwo in die Komfortzone.
Ja, rein in die Komfortzone. Gib mir Leichtigkeit oder gib mir Sicherheit. Ja. So, ne?
Genau.
Und danach, halbes Jahr später, denkt man sich, nee, also das ist mir zu langweilig. Ich brauche ein bisschen mehr Feuer in der Beziehung. Albert!
Ja.
Komm zurück!
Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint, um Silbermond hier zum Abschluss nochmal zitiert zu haben.
Ja.
Und
Dinge, damit, mit denen man zu Beginn dieser Folge nicht rechnen konnte, ist, die Folge beschließt mit einem Zitat von Silbermond.
Ja, das war so nicht abzusehen. Und damit sind wir dennoch am Ende.
Ja. Wir sind ja quasi am Ende dieser Zwischenzeit angekommen, denn ab jetzt beginnt das große WM-Fieber. Ich sag's nochmal, wir gehen positiv in die Shitshow, denn eine Shitshow wird es. Und warum dann nicht mit allem, was wir an Positiven haben, euch da draußen eine schöne Zeit in diesen schwierigen Zeiten zu machen?
Ja, absolut. So machen wir das. Donnerstagabend auf Twitch. Der große WM-Vorfreude-Stream. So. Das nehmen wir jetzt einfach als Titel des Ganzen. Ja. Wir machen Bock auf die WM. Also kommt da zahlreich auf jeden Fall rein in den Stream. Und am Sonntag dann die große sportliche WM-Vorschau.
Ja. XXXXXXL. Ja. Fulminante Grüße und bis dahin.
Power Ciao. Freunde des runden Leders, hier ist eure Wohlfühloase für das Fußballherz. Bei Fritz und Stroh, die Fußballshow, begleiten wir jede Woche die Geschehnisse der Fußballwelt und ordnen sie für euch ein. Kein Taktikgelaber, eine Menge Humor und vor allem ganz viel Leidenschaft für den schönsten Sport der Welt. Von Bundesliga über WM bis hin zur Kreisliga ist für jeden was dabei. Also schaltet beim nächsten Mal ein als Podcast und bei YouTube.